Eine Brunnengeschichte haben wir gehört aus dem Johannesevangelium. Brunnen sind in der Bibel ganz besondere Orte. Brunnen enthalten ja kein stehendes Gewässer, so wie etwa Zisternen, sondern das Wasser von Brunnen ist in Bewegung. Es quillt aus unsichtbaren, tiefgründigen Erdschichten. Und darum wird Brunnenwasser im Orient auch lebendiges Wasser genannt, weil es eben frisches Wasser ist, sauberes, unabgestandenes Wasser. Brunnen sind Lebensorte. An Brunnen kommen ja die Menschen zusammen. Sie tauschen sich aus, sie kommen miteinander ins Gespräch. Oft hat das Gespräch schon begonnen auf dem Weg hin zum Brunnen und es wird noch fortgeführt auf dem Weg zurück. Brunnen sind Orte der Gemeinschaft. Hier helfen die Menschen sich gegenseitig beim Schöpfen oder dabei, die schweren Krüge aufzuheben und auf den Kopf zu setzen, damit sie wieder nach Hause balanciert werden können. Und Brunnen sind sogar Orte der Liebe. Jakob hat an einem Brunnen die Frau seiner Träume gefunden, die schöne Rachel, und er ist ihr im Überschwang gleich um den Hals gefallen und hat sie geküsst, ein bisschen mehr als eigentlich bei einer ersten Begegnung im Orient zu erwarten wäre. Und auch Mose, der hat sich recht robust an einem Brunnen für einige junge Frauen eingesetzt und hat auf diese Weise die Aufmerksamkeit seiner späteren Frau Zippora gewonnen. Brunnen sind auch Konfliktorte. Die Knechte Abrahams und seines Neffen Lots sind dort so oft aneinander geraten, dass die beiden Familien sich schließlich trennen mussten. Das ist auch Leben. Und Brunnen können Leben retten. Als die ausgestoßene Hagar in höchster Not in der Wüste war, findet sie einen Brunnen und sie nennt ihn Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Was für eine Geschichte spielt sich wohl an diesem Brunnen ab in dem samaritischen Ort Sychar oder bei dem samaritischen Ort Sychar, von dem das Johannesevangelium erzählt? So wie das Wasser durch viele Schichten sickert, bis es an einem Brunnen oder in einer Quelle wieder zutage tritt, so hat auch diese Geschichte viele Schichten. Das ist ganz typisch für die Art und Weise, wie Johannes von Jesus erzählt. Es ist gar nicht immer einfach, seinen Erzählungen zu folgen, gerade weil sie so viele Schichten haben. Was auf der Hand liegt, auch diese Brunnengeschichte ist eine Begegnungsgeschichte. Zwei Menschen begegnen sich am Brunnen und kommen miteinander ins Gespräch. Aber dieses Gespräch verläuft holprig. Es gibt von Anfang an Missverständnisse. Die beiden reden aneinander vorbei. Irgendwie klemmt es die ganze Zeit. Was will die Frau und was will Jesus? Wovon redet die Frau und wovon redet Jesus? Manchmal ist das so, wenn ein Gespräch erst einen schlechten Anfang genommen hat, dann wird nichts mehr draus. Was wird aus diesem Gespräch? Wir sind ja nur die Beobachter, wir sind sozusagen die heimlichen Zuhörer bei dieser Begegnung. Aber wahrscheinlich sind wir selbst schon ein bisschen verwirrt. Da kann es helfen, wenn wir noch einmal an den Anfang zurückgehen und dann genau die Situation anschauen. Jesus ist auf dem Weg von Judäa nach Galiläa, seiner Heimat. Und weil er es offensichtlich eilig hat, darum nimmt er mit seinen Jüngern den Weg durch Samaria. Eigentlich ist das Feindesland. Juden und Samariter meiden einander, wo es irgend geht. Das bisschen, was sie an gemeinsamer Geschichte haben, das trennt sie eher, als dass es sie verbindet. Und nun lässt sich Jesus an einem Brunnen, der ein gutes Stück vom Ort entfernt ist, außerhalb des Ortes Sychar, zum Ausruhen nieder. Die Jünger gehen inzwischen einkaufen. Und nun ist es Mittagszeit. Die Sonne steht an ihrem höchsten Punkt. Es herrscht flimmernde Hitze. Zu dieser Zeit ist an dem Brunnen niemand zu erwarten. Die Frauen und Kinder kommen morgens in der Morgenkühle oder abends in der Abenddämmerung zum Schöpfen. Dann ist es ganz angenehm. Aber mittags ist es viel zu heiß. Da ruhen sich alle im Haus oder im Schatten der Bäume aus. Aber da löst sich dann doch eine einzelne Gestalt aus dem Ort und geht auf den Brunnen zu. Und als sie näher kommt, da kann Jesus sehen, das ist eine Frau mit einem großen Schöpfkrug. Seltsam. Warum geht die in der Mittagshitze, wenn alle anderen im Haus sind? Jetzt muss sie die Hitze aushalten und sie hat überhaupt keine Gesellschaft, mit der sie sich unterhalten könnte. Oder ist das vielleicht der Grund? Meidet sie die Gesellschaft der anderen? Oder ist etwa das der Grund, dass die Gesellschaft diese Frau meidet? Auch die Frau scheint zu stutzen. Da ist ja doch jemand am Brunnen. Ein Mann. Ein Mann, der wartet. Und als sie näher kommt, kann sie schließlich sehen, ein jüdischer Mann. Was will der hier? Auf was wartet der? Um diese Zeit, was will das werden? Sie hat so ihre Erfahrung mit wartenden Männern. Kaum, dass sie ankommt, wird sie auch schon angesprochen. Gib mir zu trinken. Ach, das kennt sie. Gib mir, mach mal, bedien mich. Aber sie hat gelernt, dass sie sich nicht alles sagen lässt. Wie? Du willst was von mir? Du, ein Jude, von mir, einer Samariterin? Jesus antwortete ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du bätest ihn und der gäbe dir lebendiges Wasser. Ach du liebe Zeit. Erst will er was haben und dann macht er große Sprüche, was er alles zu bieten hat. Aber sie weiß, wie man solchen Sprücheklopfern Paroli bietet. Du hast ja nicht mal ein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher willst du wohl lebendiges Wasser haben? Wer bist du denn? Etwa mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Nicht schlecht, oder? In einem Atemzug macht die Frau klar, dass Jesus ihr das Wasser gar nicht reichen kann, dass er ja wohl sie dafür braucht. Und gleichzeitig greift sie ganz tief in die Traditionskiste und nimmt den alten Vater Jakob gleich für sich selbst in Anspruch. Eigentlich könnte das Gespräch hier zu Ende sein. Das wird nichts mehr. Aber Jesus setzt noch einmal neu an. Und jetzt wird deutlich, Jesus will in tiefere Schichten vordringen. Wer von diesem Brunnenwasser trinkt, der kriegt wieder Durst. Wer von dem Wasser trinkt, das ich gebe, der wird in Ewigkeit keinen Durst mehr haben. Das Wasser ist unerschöpflich, eine ewige Quelle des Lebens. Die Antwort der Frau scheint spöttisch auszufallen. Herr, so ein Wasser kannst du mir geben. Dann kann ich mir endlich den Weg und die Mühe sparen, hierher zum Schöpfen zu kommen. Aber in Wirklichkeit sagt sie es ja etwas anders. Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht mehr dürstet. Da klingt schon ein bisschen Sehnsucht mit. Gibt's eine tiefere Schicht im Leben dieser Frau, in ihrer Lebensgeschichte? Ich lese noch weitere Verse aus diesem Text, die Verse 16 bis 29. Jesus spricht zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Spricht die Frau zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. Unterdessen kamen seine Jünger, und sie wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte niemand: Was fragst du oder was redest du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging in die Stadt und spricht zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob der nicht der Christus sei. Und jetzt singen wir noch einmal das Lied, das wir schon vor der Predigt gesungen haben: Wasser des Lebens. Wasser des Lebens fließt wie ein Strom vom Himmel her, von Gottes Thron. Es überflutet das dürre Land. Das ist der Segen aus Gottes Hand. So weit, so klar, so tief und so nah, im Strom der Gnade schwimme ich, und deine Liebe fließt durch mich. So weit, so klar, so tief und so nah, im Strom im grenzenloses Meer ist deine Liebe um mich hin. Macht nichts.
Nimm meinen Geist, nimm, was ich habe, nimm, was ich weiß, ganz tief in mir, denn das, was gut ist, kommt Gott von dir. So weit, so klar, so tief und so nah, wie im Strom der Gnade schwimme ich, und deine Liebe fließt durch mich. So weit, so klar, so tief und so nah, so wie ein grenzenloses Meer, fließt deine Liebe und mich hin.
Gibt es eine tiefere Schicht im Leben dieser Frau, so habe ich gefragt. So wie der Text weiterging, wirkt es ja, als würde Jesus ohne Vorwarnung mit einem plötzlichen tiefen Spatenstich in die Lebensgeschichte der Frau eindringen und dort auf trübes Wasser stoßen. Kein Wunder, dass sie schnell versucht, das Gespräch wieder in eine andere Richtung zu lenken. Ich sehe schon, du bist ein Prophet. Und dann versucht sie, wieder Oberwasser zu kriegen und steigt dafür ganz auf den Berg Gerizim in Gedanken. Sie will lieber den Streit zwischen Juden und Samaritern zum Thema machen, also wo soll man anbeten, auf dem Gerizim oder in Jerusalem, als dass sie möchte, dass ihr eigenes Leben seziert wird. Und erstaunlicherweise geht Jesus darauf ein. Er sagt nicht etwa: Nein, 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 jetzt will ich über deine Männergeschichten reden. Das will er nämlich gar nicht. Er hat ein anderes Ziel. Aber er hat die Schicht berührt, in der der Durst, der Lebensdurst dieser Frau brennt. Und jetzt müssen wir uns sehr davor hüten, dass wir glauben, wir wüssten schon, was das für eine Frau ist. 5 Männer hat sie verbrannt. Und jetzt lebt sie mit dem 6., aber der ist gar nicht ihr Mann. Wir müssen uns kurz in Erinnerung rufen, in welcher Zeit und in welcher Gesellschaft sie denn lebt. Das war eine Zeit, eine Gesellschaft, in der eine Frau nicht bestimmt hat, mit wem und wie oft sie verheiratet ist. Ganz bestimmt ist sie keine Nymphomanin, keine männermordende Sexsüchtige. In ihrer Zeit und in ihrer Gesellschaft, da wurden Frauen von ihren Familien verheiratet und gehörten dann ihrem Mann. Nur dass der sie ganz leicht wieder loswerden konnte. Er musste nur irgendeinen Makel an ihr finden, musste nur irgendwas zu mäkeln haben und dann konnte er sie wieder vor die Tür setzen. Und was dann? Eine ausgestoßene Frau war wehrlos und mittellos. Die einzige Hoffnung, die sie hatte, die einzige Überlebenshoffnung, war ein neuer Mann. Und das hat sie 5-mal durchgemacht. Und ganz bestimmt hat sie sich nicht von Mann zu Mann verbessert, sondern im Gegenteil, ihre Lage ist immer schlimmer geworden. Am Ende landet sie bei einem, der gar nicht vorhat, sie zu heiraten, der ihr keinerlei Sicherheit bietet, nur dass sie irgendwie untergekommen ist. Hol deinen Mann, hatte Jesus gesagt. Von Kindern war nicht die Rede. Dabei waren Kinder doch normalerweise immer dabei, wenn die Frauen zum Wasserschöpfen gingen. Entweder um mitzuhelfen oder weil sie noch so klein waren, dass sie auch getragen werden mussten. Man kann ahnen, was wohl der Makel dieser Frau war. Der typische Makel in jener Zeit. Unfruchtbar. Was ich so berührend finde, ist, aber diese Frau will leben. Die hat Lebensdurst. Die hat nicht aufgegeben. Die hat sich immer neu auf das Einzige eingelassen, was ihr ein Mindestmaß an Überlebenschance bieten konnte, einen neuen Mann. Das wirkt fast wie eine Sucht. Und das ist es im eigentlichen Sinn des Wortes auch. Sie sucht nach Leben. Nur dass Sucht nicht von Suchen kommt, sondern von Siechen, also von Kranksein. Und krank ist das, was sie erlebt. Krank ist sie vor Sehnsucht nach Leben, aber da, wo sie sucht, da wird ihr Durst nie gestillt. Es ist wie ein Teufelskreis. Sie muss immer wieder kommen und trinken, aber sie landet immer wieder an der falschen Quelle, an der für sie kein Leben zu finden ist. Herr, gib mir solches Wasser, damit ich nicht mehr dürsten muss und nicht mehr herkommen muss, um zu schöpfen. Jetzt merken wir, in diesem Satz steckt eine viel tiefere Schicht als nur ihr oberflächlicher Spott. Da steckt wirklich Sehnsucht drin. Mit ihrem Ablenkungsmanöver hat die Frau versucht, das Gespräch wieder auf den jüdisch-samaritischen Streit zu bringen. Wo ist der rechte Gebetsort? Gerizim oder Jerusalem? Es würde sich lohnen, darüber einmal zu predigen, auf das kurze Gespräch, was sich daraufhin entwickelt. Nur das Gespräch landet ja ganz woanders. Es landet bei der Frage nach dem Messias, nach dem Christus, nach dem Retter, den Gott schickt. Es landet da, wo Jesus ihr sagen kann, ich bin's, der mit dir redet. Und das heißt ja, ich bin die Quelle des lebendigen Wassers. In der Begegnung mit dir, in der Verbindung mit mir, kriegst du, was du zum Leben brauchst. An diesem Punkt der Geschichte kommen erstmals die Jünger von Jesus ins Bild. Sie waren ja in den Ort gegangen, um Brot zu kaufen, und jetzt kommen sie zurück. Also eigentlich spielen sie für diese Geschichte gar keine Rolle. Aber ihr großes Erstaunen, das ist dann doch ein wichtiger Schlüssel für die Geschichte. Sie wundern sich, dass Jesus mit einer Frau redet. Und uns kann deutlich werden, da passiert wirklich etwas ganz Ungewöhnliches. Ein Mann redet damals nicht allein mit einer Frau, es sei denn, er hat ganz bestimmte Absichten. Und ein jüdischer Mann redet schon gar nicht mit einer samaritischen Frau. Er setzt sich ja allen möglichen Verdächtigungen damit aus. Aber hier hat ein langes Gespräch stattgefunden, in dem Jesus der Frau auf Augenhöhe begegnet. Obwohl sie mehrfach versucht und begreiflicherweise versucht, dieses Gespräch ins Lächerliche zu ziehen, ist Jesus die ganze Zeit ernsthaft dabei geblieben. Er hat diese Frau ernst genommen. Er hat angesprochen, was diese Frau unter der Oberfläche zutiefst berührt und schmerzt, aber ohne jeden Vorwurf, ohne jede Abwertung. Er hat es nur benannt. Er hat sie nicht beschämt. Aber er hat die Lebensschicht erreicht, wo ihr Durst brennt. Und nun rennt sie am Ende ins Dorf zurück, weckt alle aus dem Mittagsschlaf und ruft: Kommt und seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob der nicht der Christus ist. Den Krug hat sie am Brunnen stehen lassen. Den wird sie sich wohl später holen müssen. Aber sie hat den gefunden, der für ihren Lebensdurst die einzig wahre Quelle ist. Amen.